Guten Abend an Sie alle. Schön, dass Sie bei uns sind. Deutschland rutscht heute regelrecht in die neue Woche. Das Winterwetter ist herausfordernd, irgendwie passend zur Gemengelage in Deutschland und der Welt. Der Blick auf den einstigen Partner USA und Donald Trump wird immer eisiger, das Sicherheitsgefühl in Deutschland immer fragiler. Kriege, Krisen, Extremismus, Terrorismus. Wir wollen auf unsere Sicherheit in Deutschland schauen und wie krisenfest wir eigentlich sind. Und ich bin froh, dass er da ist, weil auch ihm das Wetter fast einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt.
Guten Abend, Vaterlei.
Guten Abend, Herr Dobrindt. Ja, ich bin froh, dass Sie da sind. Das Winterwetter hat Sie heute in München erwischt. Die Anreise war etwas beschwerlich.
So wie es halt allen anderen auch geht, ne? Wenn der Schnee kommt, dann muss man sich irgendwie mit den Widrigkeiten, mit den Umständen muss man zurechtkommen. Und der Flieger ging nicht, also ist mein Auto gefahren, wie viele andere. Das geht nur langsam, aber Gott sei Dank sicher nach Berlin gekommen. Ich hoffe, das gilt für alle anderen.
Das ist das Wichtige, dass man sicher durchkommt. Es gab tatsächlich sehr viele Unfälle, aber wir sind froh, dass Sie hier sind. Und es ging, glaube ich, wirklich ganz vielen heute so, dass man direkt irgendwie im Chaos war. Und da fragen sich dann doch so ein paar, ach, so ein bisschen Eis und Schnee und gleich so eine Lage. Sind wir grundsätzlich zu schlecht auf solche Ausnahmesituationen vorbereitet?
Naja, jetzt ist ja Schnee noch keine Ausnahmesituation, sondern man sagt auch Winter dazu, ja. Und das findet natürlich immer wieder auch statt. Und deswegen sind die meisten schon auch vorbereitet darauf und können damit auch gut umgehen. Und deswegen schließt sich nicht aus, dass trotzdem schwierige Situationen auch entstehen. Und natürlich kann in so einem Lauf eines Winters auch dann durch Umwelteinflüsse mal Dinge entstehen, die wir dann unter Katastrophenszenarien auch sehen, ja, wie beispielsweise auch natürlich Stromausfälle, wie eingeschneite Situationen, wie auch mal abgeschnitten sein von Versorgung. All das kann passieren. Wir hoffen nicht, dass das passiert, aber ausschließen kann man es nicht. Vorbereitet muss man deswegen sein, nicht nur der Staat, sondern auch die Menschen sollten sich auf sowas mal vorbereiten, dass man auch mal ein, zwei Tage vielleicht nicht raus kann.
Das hat man am eigenen Leibe im Südwesten Berlins erlebt. Ich war übrigens auch betroffen nach dem Brandanschlag. Das ist jetzt ungefähr 3 Wochen her. Da haben 100.000 Menschen tatsächlich bei Minusgraden keinen Strom gehabt. Da ging die Heizung nicht, das Telefon ging nicht, Internet ging nicht. Hat Sie das kalt erwischt, dass das so einfach geht?
Naja, dass das geht, das ist ja bekannt, dass man das jetzt vielleicht vermehrt versucht. Das ist etwas, was gerade wieder aufkommt. Also der Linksterrorismus, er ist verstärkt zurück in Deutschland. Es gibt Aufrufe dazu, dass man sich gegen die Infrastruktur gewaltsam wenden soll, wenn man die Möglichkeiten dazu hat. Und offensichtlich gibt es auch Gruppen. Vulkan ist ja nicht eine Gruppe, sondern sind mehrere Gruppen, die diesem Aufrufen auch folgen und Anschläge dieser Art durchführen. Linksterrorismus mit erheblichsten Auswirkungen. Für mich übrigens mal ganz nebenbei erwähnt, interessant, wie schnell man in Teilen versucht hat, von der Debatte Linksterrorismus wegzukommen und über Politikversagen zu sprechen, ja, als die eigentliche Ursache weiterzugehen.
Ja, trotzdem.
Ich würde gerne auch über die Ursache weiter.
Wir werden auch gleich noch darüber sprechen. Und trotzdem, Sie haben es eben gesagt, so völlig überraschend, dass das mal passieren kann, ist es ja jetzt nicht. Und da fragt sich aber doch, haben Sie diese Gefahren unterschätzt? Weil das ist ja auch nicht das erste Mal, aber es passiert eben, dass da einfach Leute kommen können, was anzünden und tagelang kein Strom da ist.
Ich glaube nicht, dass man die Gefahren unterschätzt, sondern dass kritische Infrastruktur, beispielsweise Stromnetze, die sind natürlich verletzlich und die sind angreifbar. Sie gibt's in hoher Zahl.
Nehmen Sie das so hin?
Die sind vorhanden. Nein, das nehme ich überhaupt nicht hin. Ich erkläre es nur, dass sie natürlich angreifbar sind und sie werden dann auch als Angriffsobjekt, als Ziel offensichtlich aktiv wieder verstärkt auch von extremistischen Gruppen genutzt. Wir müssen da uns darauf einstellen. Wir haben Kritisschutzgesetze bereits im Parlament, die wir jetzt abschließen. Das sind Schutzgesetze, die hätte man eigentlich schon in der letzten Wahlperiode abschließen müssen. Das ist der Regierung nicht gelungen.
Ja, deswegen aber vielleicht haben wir auch schon in den letzten 8 Monaten, wenn man es weiß. Man ist so sehenden Auges da rein, habe ich den Eindruck.
Nee. Wenn man das weiß, muss man sich danach richten. Ja, muss die notwendigen Gesetze dafür auch vorbereiten. Das haben wir getan. Wir haben das Kritisschutzgesetz, nennt sich Kritis-Dach-Gesetz, aber dieses Kritis-Schutzgesetz, also ein Schutzgesetz für kritische Infrastruktur, bereits im September durch das Bundeskabinett gebracht. Seitdem ist es in der parlamentarischen Beratung und wird jetzt auch in dieser Woche abgeschlossen werden im Parlament.
Was passiert dann, wenn es das gibt?
Das ist die Grundlage dafür, dass die Betreiber von kritischer Infrastruktur Rahmenbedingungen haben, um Risikoanalysen durchzuführen und die Resilienz zu erhöhen. Das heißt also, Rahmenbedingungen, wie muss man kritische Infrastruktur schützen? Da hat der Staat eine Aufgabe, den Unternehmen zu sagen, das müsst ihr an Analysen durchführen und das müsst ihr an Schutzmechanismen durchführen. Mhm. Also auf der einen Seite sind das physische Schutzmechanismen, damit nicht so leicht dagegen vorgegangen werden kann. Und auf der anderen Seite geht es dann darum, Resilienzen zu schaffen. Ja. Dass wenn eine Stromleitung ausfällt, nicht ein Stadtteil davon
abfällt. Also hat die Politik oder Sie da keine Verantwortung?
Aber das habe ich gerade erklärt.
Dass Sie dieses Gesetz machen können.
Unsere Verantwortung als Politik liegt daran, die Rahmenbedingungen dafür auch vorzugeben, wie sich Unternehmen aufstellen müssen, um die Sicherheit ihrer Infrastruktur zu garantieren. Ja. Das wird jetzt umgesetzt. Das ist eine Aufgabe, die kann man übrigens nicht, die kann man nicht einem auferlegen, sondern das ist ein Zusammenwirken natürlich von Politik, aber den Unternehmen, die das auch betreiben, die kritische Infrastruktur betreiben, die müssen natürlich in erster Linie auch dafür sorgen, dass sie resilient ist. Ja. Genau das geben wir ihnen vor, Analysen durchzuführen und übrigens dann auch dafür zu sorgen, dass nicht nur Maßnahmen ergriffen werden, sondern dass diejenigen, die Anschläge planen, nicht so leicht an die Informationen kommen. Mich treibt das sehr stark um.
Ja.
Wenn Sie nach Verantwortung fragen, dann treibt es mich sehr stark um, dass wir heute eine Form von Transparenz haben, auch über kritische Infrastruktur, die es sehr leicht möglich macht, zu identifizieren, wo sind denn die eigentlichen Schwachstellen.
Geht das heute noch? Das habe ich mich gefragt. Also ich könnte jetzt, wenn ich wollte, rausfinden, wo ist was? Oder hat man das nach Berlin, nach diesem Anschlag quasi verändert?
Ich will jetzt niemanden auf Ideen bringen, aber es ist ganz offensichtlich so, dass man heute mit den Informationen, die öffentlich vorliegen, feststellen kann, wo sind Teile einer Infrastruktur, zum Beispiel eines Stromnetzes, wo ich einen maximal großen Schaden erzeugen kann.
Kann weil man das eben nicht keine Resilienzen abstellen? Können Sie nicht sagen, ich will das nicht, dass man das sieht, ich lasse das?
Genau das bereite ich vor und darüber werden wir auch noch in dieser Woche im Koalitionsausschuss sprechen. Mein Anliegen ist, dass wir diese Form der Transparenz im Bereich der kritischen Infrastruktur reduzieren. Es kann aus meiner Sicht nicht sein, dass Leute, die Anschläge verüben wollen, mit öffentlich einsehbaren Informationen sich das Anschlagsziel raussuchen, identifizieren können, mit dem sie am meisten Schaden verursachen. Ja. Das muss reduziert werden und deswegen geht es darum, dass wir Transparenz ist ja nicht von allein entstanden. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Gesetze, Vorschriften, die das sogar verursachen, vorschreiben, dass diese Transparenz hergestellt sein muss. Das muss man zurückholen und dafür sorgen, dass eben da, wo es empfindlich ist, dann eben auch Informationen nicht öffentlich so leicht zur Verfügung stehen.
Das eine ist, dass das passiert. Das andere, was passiert danach? Also Katastrophenschutz, das ist ja nun Ländersache. Muss das vielleicht auch geändert werden, dass der Bund das in die Hand bekommt? Weil wenn in Berlin das Licht ausgeht, dann sagt man am Ende auch, der Bundesinnenminister ist mit Schuld.
Naja, also natürlich ist Katastrophenschutz Ländersache. Wir sind ein föderaler Staat, sind deswegen auch genauso aufgestellt. Es ist auch richtig, dass vor Ort dann die meiste Kompetenz vorhanden ist und dann entsprechend auch gehandelt werden kann. Aber das macht man ja nicht frei von Diskussion oder Unterstützung. Wenn man sich anschaut, was der Bund auch gerade im Bereich Bevölkerungsschutz an Aufgaben hat, mit dem THW beispielsweise, das ja ganz massiv auch in Berlin mit unterstützt hat. Die Bundespolizei, die ganz selbstverständlich, ich habe das vom ersten Tag an angeboten, dass sie unterstützend auch mitwirken kann, das dann auch getan hat. Das heißt, alles das, was da an Struktur vorhanden ist, was von Bundesseite
also
im Bereich des Zivilschutzes da ist, steht zur Verfügung. Und nein, es reicht nicht. Mhm. Ich habe angekündigt, dass wir 10 Milliarden Euro in die Hand nehmen, um den Bereich des Bevölkerungsschutzes massiv auszubauen. Da geht es um Technik natürlich, da geht es aber auch um Ausbildung, da geht es um die Bereitschaft dafür, Menschen auch zu unterstützen, die zu einem ganz, ganz großen Teil übrigens da ja ehrenamtlich in diesen Funktionen unterwegs sind, in den Hilfsorganisationen, in den Rettungsdiensten, im beispielsweise THW und alles, was dazugehört, im Bereich der Unterstützungsdienste. Und das wollen wir stärken. Da müssen die notwendigen Mittel dann vorhanden sein. Die haben wir aber schon jetzt zur Verfügung gestellt. Das ist geregelt.
Wir wollen, bevor wir gleich nochmal über eben linke Gruppen, die dort hinter stecken, sprechen, nochmal auf vergangene, sage ich mal, Sachen gucken, weil das war tatsächlich nicht das erste Mal, dass das passierte. Und deswegen war man ein bisschen überrascht, dass man nicht ganz so gut vorbereitet war.
Es brodelt und raucht. Die linksextreme Vulkangruppe hat ihren Namen wohl nicht ohne Grund gewählt. Mit einem Brandanschlag legt sie Anfang des Jahres Teile vom Berliner Stromnetz lahm. Tagelang bleibt es für rund 100.000 Menschen dunkel und kalt.
Einige ältere Menschen waren in Lebensgefahr. Und das ist auch in meinen Augen ein terroristischer Anschlag gewesen.
Und es ist nicht ihr erster. Offenbar geht auch dieser Brandanschlag 2024 auf das Konto der Linksextremisten. Die Produktion im Tesla-Werk Grünheide steht danach tagelang still. 2022 durchschneiden Kabeldiebe im Norden Berlins Glasfaserkabel der Bahn. Die Folge: stundenlange Ausfälle im norddeutschen Zugverkehr. 2015 greift wohl eine russische Hackergruppe den Bundestag an und dabei Daten ab. Die Berliner sind spätestens jetzt, nach dem längsten Stromausfall der Nachkriegsgeschichte, massiv verunsichert.
Die Frage ist nur, was passiert längerfristig? Ich glaube schon, dass die Infrastruktur in Berlin sehr, sehr, sehr anfällig ist.
Und nicht nur die der Hauptstadt. Die grüne Opposition wirft dem Innenminister jedenfalls vor, sich zu sehr auf Migration und zu wenig auf den Schutz der kritischen Infrastruktur zu fokussieren.
Man sieht ja, dass man ihn immer erst dann zum Jagen tragen muss, wenn die Situation fast schon zu spät ist. So wie bei den Drohnen wird auch hier die Reaktion too little and too late sein.
Too little and too late. Zu klein, zu spät.
Der Vorwurf kommt von jemandem, der in der letzten Wahlperiode alle diese Dinge nicht umgesetzt hat. Teilweise versucht hat, aber kein Ergebnis produziert hat. Keine Schutzgesetze für kritische Infrastruktur, keine Situation für Drohnenabwehr geschaffen hat, nicht den Aufbau einer Drohnenabwehreinheit organisiert hat. Also es ist sehr durchsichtig, was da versucht wird.
Aber auch die Regierung davor ist so der Eindruck, weil man sich eben, das muss man auch dran gewöhnt hatte, dass das nicht mehr so recht passiert. Also das kommt jetzt doch in einer Massivität, die wir auch so nicht kannten.
Na gut, wir kommen ja aus einer Zeit des großen Friedens, wo wir davon ausgegangen sind, wir haben nur noch Freunde um uns rum, nur noch befreundete Nachbarländer in der näheren Umgebung, und der Terrorismus ist zurückgegangen und man müsse sich vielleicht nicht mehr so intensiv gegen die eine oder andere Bedrohung schützen. Heute stellen wir fest, dass es massiv zugenommen hat im Bereich der hybriden Bedrohung. Russland ist eine fremde Macht, die uns auf verschiedene Art und Weise im hybriden Bedrohungsbereich auch attackiert, beispielsweise durch Cyberattacken, aber auch durch Drohnenattacken, vieles anderes mehr. Und wir sehen natürlich auch heute, dass möglicherweise im Bereich der hybriden Bedrohung eben auch Personen, die sich in Deutschland aufhalten, angereizt werden. Wir nennen das Low-Level Agents, Straftaten, Anschläge zu begehen. All das findet natürlich statt. Das sind zum Teil Phänomene, die in den letzten Jahren entstanden sind. Und gegen die muss man sich rüsten.
Ja.
Auf der einen Seite rüsten, auf der anderen Seite eine Bereitschaft haben, auch dann zurückzuschlagen, zum Beispiel gegen die Cyberbedrohung, gegen die Cyberangriffe, die wir tagtäglich erleben.
Ich würde gerne auf den Linksextremismus oder Terrorismus tatsächlich zu sprechen kommen, den Sie vorhin angesprochen haben. Sie wollen ja da auch tatsächlich den Kampf ausweiten. Wie soll denn das gehen? Weil ich habe den Eindruck, dass man wirklich sehr wenig Informationen über die hat.
Ja, Sie sagen mal das richtige Stichwort. Es geht jetzt weniger um die polizeiliche Aktion, sondern es geht um die dienstliche Aktion, also die geheimdienstliche Aktion, die man unternehmen muss, um auch gegen diese Gruppen vorgehen zu können.
Können wir das?
Wir haben natürlich Dienste. Wir haben den Verfassungsschutz, den ich auch weiter ausbauen werde. Übrigens auch über den reinen Nachrichtendienst hinaus. Wir haben uns ja alle daran gewöhnt, dass der Verfassungsschutz der Nachrichtendienst ist. Ich will, dass er ein echter Geheimdienst wird. Das heißt auch operative Fähigkeiten, hat nicht nur Nachrichten sammeln, sondern auch dann operativ, wenn man Erkenntnisse hat, dagegen vorzugehen. So wird er aus meiner Sicht ausgebaut werden. Und jetzt geht es darum, Wir haben sehr stark den Blick auf den Rechtsextremismus. Wir haben den Blick auf den islamistischen Terrorismus. Und jetzt muss der Blick auf den Linksterrorismus, den Linksextremismus deutlich gestärkt werden, weil da ist erkennbar nicht ausreichend Fokus darauf gewesen.
Ja.
Würde ich das formulieren, und deswegen wird hier erheblich aufgebaut, was das Personal auch anbelangt. Und dann geht es auch um Fähigkeiten, die genutzt werden müssen. Wir müssen auch unsere Dienste befähigen, neue Ermittlungsmethoden anzuwenden, zum Beispiel im digitalen Bereich. Mhm. Dafür sind die Gesetze auf dem Weg.
Wir haben eben gesehen, die Vulkangruppe, die eben dahinter stecken soll in Berlin. Ist es richtig, dass eine Belohnung von 1 Million Euro für Hinweise ausgelobt wird?
Die Entscheidungen dazu, wie wir damit umgehen, die werden morgen bekannt gegeben. Bedauerlicherweise jetzt nicht heute Abend, sondern
aber wurden sie ja schon von der Berliner Senatorin.
Es gibt eine Absprache zwischen dem BKA in meiner Verantwortung und dem Generalbundesanwalt, dass morgen das Fahndungskonzept, da geht es hier nicht nur um eine Zahl, sondern also eine Eurozahl, sondern es geht um ein Fahndungskonzept, dass das morgen präsentiert wird. Und ich halte mich daran, dass diese Absprache eingehalten wird und wir morgen dann entsprechend dieses Fahndungskonzept gegen diese linksextremistische Gruppe veröffentlichen.
Aber Sie dementieren es jetzt hier auch nicht?
Ich habe jetzt auch keinen Grund, irgendwas zu dementieren, sondern wir werden morgen entsprechend.
Aber die Zahl ist ja auf dem Markt, sage ich mal. Also die Berliner Innensenatorin hat heute gesagt, 1 Million, sie sei selbst überrascht, hohe Summe hat so noch nicht gegeben. Und das ist immerhin eben eine Kollegin sozusagen von Ihnen.
Ja, ist ja vollkommen okay, aber ich muss mich ja an das halten, was vereinbart worden ist. Und deswegen werde ich morgen dann entsprechend auch gegenüber der Öffentlichkeit und die angesprochenen BKA, Generalbundesanwalt entsprechend auch sagen, wie wir das Verhandlungskonzept uns vorstellen gegen diese linke Extremistengruppe. Und da wird dann auch die Eurozahl eine Rolle spielen. Aber ich habe am Wochenende bereits veröffentlicht, dass ich eine sehr hohe Auslobung einer Belohnung erwarte, um entsprechend alle Möglichkeiten zu nutzen, um diesen linksextremistischen Gruppen, wie gesagt, es sind mehrere, auch stärker auf den Zahn zu fühlen.
Kann ich daraus schließen, dass man eben so wenige Informationen hat, dass es einem einen hohen Preis wert ist, Informationen zu bekommen?
Es ist in der Tat so, dass diese Gruppen ja seit Jahren aktiv sind, dass es vor 2-3 Jahren den Aufruf gegeben hat von einer Aktion, die nennt sich Switch Off, gegenüber linken Gruppen doch selbstständig, nicht koordiniert, Anschläge in Deutschland vorzunehmen. Das ist das erklärte Ziel, das da ausgesprochen worden ist. Da fühlen sich offensichtlich einige Gruppen davon angesprochen. Und ich habe vorhin erwähnt, ich glaube, dass nicht ausreichend Fokus auf dem Phänomenbereich Linksextremismus war. Das holen wir jetzt nach. Und deswegen gehört dazu auch Informationssammlung und dazu dann auch eine hohe Belohnung, die zeigt, dieses Phänomen Linksextremismus ist jetzt im Zentrum auch der Politik. Und wir erhoffen uns die Unterstützung auch aus der Bevölkerung, um genau diese linken Gruppen, diese Personen, die den Terror hier verbreiten, um die auch zu identifizieren.
Und das übernimmt dann der Bund, diese hohe Summe, sagen wir mal 1 Million, wir wissen es ja noch nicht, würde der Bund dann sozusagen übernehmen?
Ja, ja, das ist etwas, was von Seiten dann des BKAs, aus dem Haushalt des BKAs nachgeordnete Behörde des Bundesinnenministeriums dann auch finanziert wird.
Apropos Stromausfall, Sie wollten neue Büroräume in einem Turm hier in Berlin eröffnen, soweit ich weiß. Das las ich heute, dass bei einem Test, das nennt sich Schwarztest, richtig? Es gibt einen Schwarztest?
Das ist der Test, den man bei Gebäuden durchführt. Man schaltet den Strom ab und schaut, was passiert.
Okay, und das ist passiert an diesem Gebäude und man hat gemerkt, die Stromversorgung, sollte es zu einem Stromausfall kommen, wäre nicht sicher und somit kann dieses Gebäude nicht eröffnet werden.
Es gibt eine Reihe von Fragen im Laufe dieses Testes, bei denen ich noch Antworten wissen will. Und solange diese Antworten noch sind technische Fragen, keine politischen, solange die technische noch beurteilt werden und begutachtet werden, lasse ich diesen Gebäudeteil nicht beziehen. Deswegen müssen die Beamten, die Kollegen nicht im Freien schlafen, sondern die haben War ein schlechter Scherz. Das müssen die Beamten nicht im Freien übernachten und verdammt nochmal, die müssen sich nicht im Freien aufhalten, sondern die haben andere Möglichkeiten natürlich zu arbeiten.
Ja, und da muss man aber dazu sagen, dass eben das einen so ein bisschen immer wundert, wie sicher sind wir eigentlich vor solchen Dingen? Ich frage mich, ist so ein Bundestag vernünftig abgesichert? Sind eigentlich die ganzen Ministerien? Da geht es ja auch um Informationen. Also diese Vorstellung, wie gesagt, ich war selbst betroffen. Man merkt auf einmal, es geht wirklich nichts mehr. Und das ist ja dann im Kleinen, in einem Haushalt, sage ich mal, vielleicht nicht so dramatisch, als wenn dann auch noch so Regierungsgebäude betroffen wären. Und wenn ich das so in meinem Kopf durchspiele, habe ich den Eindruck, wir sind da nicht so gut aufgestellt.
Naja, ist immer ein erheblicher Unterschied, ob wir jetzt ein neues Gebäude haben, was wir technisch überprüfen, im ganz normalen Ablauf, bevor wir es in Betrieb nehmen, oder ob wir Gebäude haben im Regierungsbereich, die attackiert, die angegriffen werden, wo wir uns zur Wehr setzen müssen. So, und auch dafür stellen wir uns natürlich auf.
Aber sind wir noch nicht aufgestellt?
Doch, wir haben in der Vergangenheit aber auch schon erlebt, dass es trotzdem immer wieder gelingt, auch Attacken sowohl gegen Einrichtungen, übrigens auch gegen Fraktionen durchzuführen, die auch gegen Parteien übrigens, die zu Datenabflüssen führen können. So, das gilt zu verhindern. Deswegen haben wir auch enge Kooperationen mit in dem Fall dem BSI, das da die Kompetenz dafür hat und sorgen immer wieder dafür, dass wir technologisch auf einem neuesten Stand sind, um uns zur Wehr zu setzen. Das schließt aber nicht auf, das aus, dass irgendwann auch einer mal eine Idee oder wieder einen Weg findet, auch in solche Netzwerke einzudringen. Täglich wird das versucht. Wir wehren den überwiegendsten Teil davon ab. Heute passiert das in aller Regel damit, dass man die Angriffe umleitet in schadlose Bereiche des Netzes. Das ist mir dauerhaft zu wenig. Ich glaube, dass wir gegenüber denjenigen, die wir da identifizieren, wir kennen eine ganze Reihe dieser Angreifergruppen. Wir müssen uns auch stärker zur Wehr setzen können. Das heißt, wir müssen uns in die Lage versetzen, deren Infrastruktur zu stören oder auch zu zerstören.
Also zurückschlagen.
Technologisch können wir das heute. Ja. Die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür, die wollen wir schaffen. Und ich glaube, dass jedem klar sein muss, wenn er uns auf diese Art und Weise angreift, dann muss er eben damit rechnen können, dass wir uns zur Wehr setzen. Und zwar so zur Wehr setzen, dass auch er in dieser Struktur also seiner Angriffsmechanismen gestört oder eben zerstört wird. Da geht es eben um Serverstrukturen und allem, was dazugehört.
Ja. Herr Dobrindt, wir wollen kurz auch mal auf die USA blicken. Auf Trump, muss man sagen, wenn man jetzt USA sagt. Letzte Woche dieser Wahnsinn rund um Grönland. Heute die Diskussion um die US-Einwanderungsbehörde ICE und den gewaltsamen Tod eines Pflegers, der bei Protesten gegen ICE erschossen wurde. Hier diese Szene, die jetzt um die Welt ging. Wie sehr schockiert Sie das?
Ich glaube, jeder ist schockiert, wenn er das sieht. Das ist etwas, was was einen natürlich auch bedrückt. Und das sind Vorgehensweisen, die man aber von hier also so nicht nachvollziehen kann, weil das bei uns so natürlich nicht stattfindet.
Also geht Trump zu weit? Es ist ja die Migrationspolitik der USA, muss man sagen. Also sie gehen gegen irregulär eingewanderte Menschen vor.
Sie gehen auf eine Art und Weise gegen illegale Menschen vor, die wir so nicht kennen und die bei uns auch so nicht umgesetzt wird und auch nicht umgesetzt werden würde. Deswegen wirkt das auf uns auch verstörend, auf mich zumindest.
Und Sie werden ja hier in Deutschland, werden Sie als Hardliner zum Teil tituliert, gerade von der Opposition. Also da ist dann der Dobrindt, der schwarze Sheriff, der sozusagen mit Härte durchgreift. Da geht's teilweise mit Begriffen unmenschlich, rechtswidrig, Grenzkontrollen, was soll das, schiebt nach Syrien ab. Fühlen Sie sich als Hardliner?
Also es geht nur darum, dass man das Recht hier durchsetzt. Und mein Grundsatz ist Humanität und Ordnung gleichermaßen. Aber ich lege halt eben auch Wert auf den Teil Ordnung. Und das ist der Teil, der in den vergangenen Jahren aus meiner Sicht zu kurz gekommen ist. Und deswegen gibt es da einiges nachzuholen. Dafür musste ich eine ganze Reihe von Entscheidungen treffen im letzten Jahr. Diese Entscheidungen haben auch im Ergebnis dazu geführt, dass wir die illegale Migration deutlich reduzieren konnten. 50% weniger gegenüber dem Vorjahr, 66% weniger gegenüber dem Vorvorjahr. Das ist auch darauf zurückzuführen, dass wir notwendige Entscheidungen in Deutschland umgesetzt haben, aber auch international auf europäischer Ebene, auch Deutschland als Partner wieder zur Verfügung steht und bereit war, Entscheidungen zur Neuordnung der Migrationspolitik mitzutragen oder sogar mit voranzubringen.
Wir könnten uns jetzt in Zahlen verstricken, weil natürlich man immer verschiedene Statistiken haben kann. Wie sah es vor 2013 aus? Wie sieht es jetzt aus? Es ist schon so, dass die Zahlen tatsächlich gesunken sind und das auch viele anerkennen in Umfragen und sagen, wir empfinden das als mehr Ordnung. Das ist ja eine doch Loslösung von der Merkel-Ära eigentlich.
Naja, jetzt sind diese Unordnung ist nicht nur in den letzten 4 Jahren entstanden, sondern wir sind seit 10 Jahren dabei, uns intensiv über die Migrationspolitik zu unterhalten und was ist richtig und falsch. Und wir erkennen auch seit vielen, vielen Jahren eine Überforderung in unserem Land durch illegale Migration, in besonderem Maße in den Kommunen vor Ort, wenn es um die Fragen von Schule, Kita, Wohnungen geht, aber auch im Bereich Gesundheitswesen beispielsweise. Man erkennt auch im Sozialbereich, wir erkennen diese Überforderung und wir wissen, dass wir Maßnahmen ergreifen müssen, um diese Überforderung zu reduzieren. Und diese Maßnahmen habe ich ergriffen und das Ergebnis ist in der Tat so, dass die illegale Migration erheblichst reduziert worden ist. Und davon profitiert nicht nur Deutschland, sondern auch unsere europäischen Nachbarländer. Die wollen auch nicht Transitländer sein, weil Deutschland so eine hohe Magnetwirkung auf die Welt hat. Und diese Magnetwirkung haben wir reduziert. Mhm. Aber das ist auch noch nicht am Ende. Es gibt weitere Maßnahmen, die ich da ergreifen will.
Ich will da jetzt gar nicht so sehr in die Details gehen. Was ich eher bemerke ist, deswegen habe ich auch dieses Wort Hardliner genutzt, also dass man ihnen das schon zuschreibt. Auf der anderen Seite habe ich sie, ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen länger dabei, in Interviews immer anders erlebt. Da habe ich einen anderen Dobrindt erlebt, der mehr Attacke, der irgendwie so ein bisschen mehr polarisierte. Jetzt sind sie so ein bisschen netter und beruhigender in ihrer Wortwahl. Hat das einen Grund?
Naja gut, also das Amt des Bundesinnenministers erfordert, glaube ich, von Personen, die dieses Amt auch ausfüllen wollen, den Versuch, mit der Sprache da aufzupassen und nicht zu überziehen. Und was man da sagt, das hat auch deutlich mehr Gewicht als in anderen Funktionen. Und deswegen sollte man, glaube ich, auf der einen Seite da achtsam damit umgehen und auch die Wortwahl wägen. Und darf an der Stelle mich bei allen Beamten entschuldigen, dass ich mich vorher in dieser Art und Weise versprochen habe. Tut mir leid.
Das hängt Ihnen jetzt gerade noch nach, ne? Vorhin, die müssen nicht im Kalten schlafen.
Jetzt bin ich aber gerade dabei zu erklären, ich muss auf meine Worte achten und sie wägen. Und dann ist mir eingefallen, vielleicht hast du vorher gerade versprochen, dann ist es besser, du korrigierst es auch gleich.
Aber es ist
ja
was anderes, sich zu versprechen, als es bewusst zu machen.
Das ist wahr, das war ein Versprecher, deswegen korrigiere ich es gleich.
Ja, aber das ist ja ein Unterschied.
So, aber kann man ja einfach machen.
Kann man machen, ja.
Und das andere ist, dass ich einfach auch einen Erfolg dieser Regierung haben will. Und ich glaube, das, was ich tue, ich weiß, dass das nicht für alle gleich einfach ist. Ich weiß, dass da ich viele brauche, in dieser Politik mitzugestalten. Und deswegen muss man dem gegenüber schon auch immer irgendwie so viel Aufmerksamkeit schenken, dass man dem seine Situation und auch seine politische Situation im Blick hat und darauf Rücksicht nehmen kann. Und das habe ich in den vergangenen Monaten immer wieder versucht, trotzdem meine Politik, durchaus auch eine harte Politik im Bereich der Migration umzusetzen, aber nicht die Zustimmung der Partner, nicht die Zustimmung in der Koalition zu verlieren, nicht die Zustimmung in der Mehrheit der Bevölkerung zu verlieren. Wir können solche großen Entscheidungen wirklich auch nur umsetzen, wenn sie getragen werden von einer Mehrheit in der Bevölkerung. Mhm. Das gilt übrigens auch für andere Reformen, die anstehen. Ohne die Zustimmung in der Bevölkerung und die Unterstützung werden Reformen nicht gelingen. Und deswegen passe ich darauf auf, dass ich nicht zu leicht angreifbar werde. Der Versuch ist ja immer da. Das kann man immer sehr schnell sehen. Wenn die Argumente nicht ausreichen der Gegenseite, dann versucht man weg von dem eigentlichen Thema hin zu einer Stildebatte zu kommen.
Ja.
Und ich will in diese Falle nicht tappen. Ich will nicht, dass man mir Stilvorwürfe macht, weil man im Bereich der Migration beispielsweise gegen das, was ich tue, argumentativ nicht ankommt. Und wenn man mich den Stilfragen irgendwie erwischen würde, dann verliert man auf einmal in der Sache Zustimmung. Und genau in diese Falle will ich nicht hinein.
Ich will aber einmal zeigen, dass das mal anders war.
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Wir sehen's gleich.
Die Haare sind noch etwas länger, die Brille fehlt. 2009 wird Alexander Dobrindt neuer CSU-Generalsekretär und damit zu einem der bekannteren Gesichter seiner Partei. Was ihn auszeichnet, nicht nur politisches Geschick.
Nachdem ich Ihre Frage selbstverständlich ernst nehme, kann ich Ihnen sagen, dass ich vor 2 Wochen zum 3. Mal Schützenkönig geworden bin.
Scharfschießen kann Dobrindt, und zwar auch verbal. Eigentlich ist er studierter Soziologe. Doch sein Ton klingt in früheren Jahren oft wenig sozial, ob im Bierzelt oder bei Sondierungsgesprächen.
Ohne eine Begrenzung der Zuwanderung wird Jamaika eine Insel in der Karibik bleiben, aber auf keinen Fall eine Koalition in Berlin werden.
Liegst du ständig falsch und merkst es nie, dann gehörst du zur Sozialdemokratie.
Mittlerweile gehört er wieder einer Regierung mit den Sozialdemokraten an. Und hier gilt er als Vermittler, als einer, der die Koalition durch kluges Verhandeln und Problemlösen mit ermöglicht hat. Fast vergessen scheinen da die Zeiten, in denen er das Unwort des Jahres lieferte. 2018 bekommt sein Ausdruck Anti-Abschiebeindustrie diesen eher unrühmlichen Titel.
Es ist nicht akzeptabel, dass eine Anti-Abschiebeindustrie dafür sorgt, dass die Bemühungen des Rechtsstaates unterlaufen werden.
Wie ist das so im Stil?
Das war ja fast ein Best-of.
War gar nicht so schwer zu finden.
Auch als Politiker macht man natürlich eine Entwicklung. Und passt ja zu dem, was ich vorhin gesagt habe, man gestaltet Politik auch natürlich in Verbindung mit dem Amt, das man hat.
Aber ist Ihnen das unangenehm, Unwort des Jahres?
Nein, das ist mir nicht unangenehm. Wieso soll mir das unangenehm sein? Dass,
würden Sie solche Dinge jetzt eben wiederholen,
Ich würde sie in dieser Form jetzt nicht formulieren, weil sie jetzt auch eben in diesem Amt des Bundesinnenministers nochmal eine ganz andere Bedeutung.
Aber dann ist es nur das Amt? Also, und da frage ich mich, dass das eigentlich noch in einem steckt und man nur des Amtes wegen sich zurückhält, so verstehe ich das jetzt.
Ich finde das nicht sehr nachvollziehbar und eine gute Eigenschaft, wenn man darauf Rücksicht nimmt, welches Amt man gerade hat und dann daraus auch reflektiert, mit welcher Wucht dann die eigene Sprache auch in diese Gesellschaft hineinwirkt. Und das versuche ich und Aussagen, die ich in anderen Funktionen getroffen habe, die haben wahrscheinlich da auch dazu gepasst.
Ja.
Beispielsweise als Generalsekretär hast du anders.
Da haut man raus.
Naja, man hat natürlich eine Aufgabe, auch die politische Debatte stärker zu bedienen, als das jetzt der Fall ist. Und ich will deswegen hier sehr stark auf die fachliche Seite mich zurzeit konzentrieren und weniger auf die Seite, die man vielleicht als Generalsekretär bedient. Die Zeiten haben sich übrigens auch verändert, darf man nicht vergessen.
Das ist anders, stimmt.
Wir haben eine Form der Polarisierung heute in unserer Gesellschaft, dass es dringende Aufgabe ist, den Versuch zu unternehmen, durch Politik diese Polarisierung zu reduzieren.
Mhm.
Polarisierung heißt übrigens ja auch, dass die politischen Ränder stärker werden.
Mhm.
Und meine Aufgabe, die sehe ich so, dass wir die politische Mitte zusammenhalten, die gesellschaftliche Mitte zusammenhalten. Das ist für das Zusammenleben und das ist gerade in diesen Zeiten der Herausforderungen, glaube ich, die notwendigere Aufgabe und nicht die Polarisierung voran.
Ist das ein Grund, warum Sie nicht bei Social Media sind? Mir ist aufgefallen, dass Sie keinen eigenen Account beispielsweise haben.
Ich habe meine Accounts sind diejenigen, die dienstlich begründet sind, wie beispielsweise der Account des Innenministeriums.
Genau, den habe ich gesehen, aber keinen persönlichen. Wir haben hier in der Sendung, nutzen wir immer die KI und wir haben die KI mal gefüttert sozusagen mit der Information, mach doch mal einen Account für Alexander Dobrindt, wie würde der aussehen? Das ist bei rausgekommen. Der hat sich überlegt, wenn Sie posten würden, früh anfangen, klar denken, mit einer Kaffeetasse, eine Stunde gehen, hilft beim Sortieren, beim Spazieren. Lesen gehört zur Vorbereitung, hat dann falsches Wort reingepackt. Wäre das was?
Also gut, wenn man das alles sehen will, dann könnte man das so machen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das auf so großes Interesse stößt.
Mhm, mhm. Herr Söder macht das ein bisschen anders. Der zeigt sich mit Döner, mit verschiedenem Essen, ist ein Food-Influencer geworden sozusagen. Ist das für Sie okay?
Der hat eine wahnsinnig hohe Reichweite. Ja. Und ich finde, das ist etwas, was ihm kaum einer nachmachen kann in der deutschen Politik. Es gibt ein paar Kollegen, die da sehr stark unterwegs sind. Dorothee Bär beispielsweise ja auch. Mhm. So, und die machen das mit Bravour. Und ich habe da durchaus großen Respekt davor. Das hat auch eine bestimmte Zielgruppe im Blick. Aber so, mein Ding ist es halt.
Rechts übrigens zur Erklärung, das wäre wenn. Das wäre wenn. Wir haben gefragt, was wäre, wenn Sie was zu essen posten würden. Das wäre dabei rausgekommen. Also nicht das reinbeißende Foto sozusagen.
Ich kann auch was. Also ich habe auch kein Problem, solche Fotos zu machen. Ich tue es nur nicht.
Tue es nur nicht. Herr Drobin, 8 Monate schwarz-rote Koalition. Die Bilanz, muss man sagen, fällt eher schlecht aus. Es gibt wirklich viele Konflikte, schlechte Umfragen. Wie stabil ist diese Koalition aus Ihrer Sicht?
Ich halte die Koalition für sehr stabil. Ich habe ein echtes Vertrauensverhältnis auch zu den Spitzen der Koalitionsparteien, auch der Koalitionsfraktionen, und sehe, dass wir vertrauensvoll eng zusammenarbeiten, dass wir die Herausforderungen sehr gut auch gemeinsam begreifen.
Warum kommt das bei den Leuten nicht an?
Ja, aus meiner Sicht ist auch die Stimmungslage übrigens zu Beginn dieses Jahres besser als im Herbst letzten Jahres.
Die AfD liegt in Umfragen immer noch vor Ihnen.
Die AfD liegt in Umfragen deutlich zu hoch. Und es ist Aufgabe, muss Aufgabe der Politik sein, dafür zu sorgen, dass diese Zustimmung zur AfD zurückgeht. Mhm. Das ist Teil dessen, was ich darunter begreife, wenn ich sage, die Polarisierung muss zurückgehen im Land. Mhm. Und deswegen müssen wir die notwendigen Maßnahmen ergreifen. Ich mache das in meinem Teil, in meiner Aufgabe, und sorge dafür, dass wir eben bei der Migration die Polarisierung auch zurückdrängen, weil wir die Forderung
den Punkt hatten wir, genau.
Und dann gibt es auch andere Fragen, die dazugehören. Die haben damit zu tun, dass Existenzängste, dass Angst vor Wohlstandsverlust in Deutschland größer geworden ist. Es hat was mit der wirtschaftlichen Situation, internationalen Krisen zu tun. Und ja, da können wir auch insgesamt dann noch besser werden in den Entscheidungen in der Koalition und dafür sorgen, dass wir genau diese Ängste auch nehmen und wieder für wirtschaftliches Wachstum.
Aber ein Kabinettsumbau, der jetzt so ein bisschen gemutmaßt wurde, steht nicht an. Jens Spahn sitzt fest im Sattel.
Ja, erstens ja, und zweitens sehe ich auch keinen Kabinettsumbau.
Sehen Sie nicht. Jetzt gibt es ja einen kleinen neuen Streit, da könnten Sie vielleicht helfen, weil Sie gelten ebenso als der Verhandler. Sie haben vorhin auch gesagt, Sie sind jemand, der immer versucht, einen Kompromiss zu finden. Da geht es um die Teilzeit, dass man das Recht auf Teilzeit sozusagen einschränkt. Finden Sie das richtig? Das hat die Unionskollegin Konnemann vorgeschlagen.
Ich glaube nicht, dass daraus ein politisches Programm wird. Das ist etwas, was sehr individuell entschieden wird, was übrigens ja auch in die Lebensmodelle der Menschen reinpassen muss. Und deswegen entscheidet jeder sehr unterschiedlich darüber, wie viel er heute arbeiten will und kann. Mhm. Das hängt ja auch von Situationen zusammen. Im Privaten hat man eine Pflegesituation zu Hause beispielsweise mit seinen Eltern. Oder hat man eine Betreuungssituation mit den Kindern? Und deswegen ist das sehr individuell unterschiedlich. Ich sehe da keinen Änderungsbedarf.
Also unterstützen Sie diesen Vorstoß nicht?
Ich sehe keinen Änderungsbedarf. Ich glaube, dass man über viele Dinge sich unterhalten kann. Mhm. Mein Maßstab ist eher Flexibilisierung der Arbeitszeit. Ich glaube, dass wir weg müssen von diesem reinen 8-Stunden-Tag und hin zu einer Wochenarbeitszeit. Das kommt, glaube ich, dem Lebensgefühl der Menschen näher, die sagen,
ich will das individuell anpassen.
Das ist eben, ich weiß nicht, Lifestyle Teilzeit drückt jetzt so ein bisschen aus, so ein negativer Touch. Leute würden sich unnötig für Teilzeit entscheiden. Ich glaube, es gibt in der Regel einen Grund, und wenn der Grund am Schluss heißt, meine Priorität liegt auf anderen Dingen, dann finde ich das auch vollkommen akzeptabel. Es gibt keinen Zwang auf 41 Stunden in der Woche. Ich würde wie gesagt, mehr Flexibilisierung. Mhm. Und vom Grundsatz her, wenn man im Rahmen der Flexibilisierung zu dem Ergebnis kommt, man kann auch ein bisschen mehr arbeiten, fände ich es nicht ganz falsch. Mhm. Aber das liegt dann eher daran, dass man im Gesamten, glaube ich, in Deutschland, wie es der Bundeskanzler ja gerne formuliert, mehr arbeiten sollte, um wettbewerbsfähiger zu sein. Das würde ich zwingend unterstützen. Das hat aber nichts mit der Einzelfallsituation zu tun. Die kann man, glaube ich, pauschal von Seiten der Politik nicht betrachten und nicht als per se unausgewogen identifizieren, sondern muss jeder selber entscheiden können.
Sagt Alexander Dobrindt. Ich danke Ihnen für das Gespräch, dass Sie hier sind, dass Sie es bis zu uns geschafft haben und jetzt noch sicher wieder nach Hause kommen.
Ich danke Ihnen.
Dankeschön. Ja, das war's von uns für heute. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder und in der kommenden Woche an dieser Stelle Blome und Pfeffer. Einen guten Abend Ihnen allen. Tschüss.